Breitband Topic.
Design ist allgegenwärtig. Der Computer, an dem Sie vielleicht gerade sitzen, Ihre Lieblingsseite im Netz, Ihr Telefon, all das wurde natürlich von Designern entworfen. Wir sprechen über die designte Schnittstelle, das Interface zur Welt, mit der wir per Maschine interagieren. Unser Gast heute, Reto Wettach.
Geboren ist er vor 44 Jahren in der Schweiz. Jetzt arbeitet er zu interaktivem Design an der Fachhochschule Potsdam. Wettach war auch mal ein paar Jahre für Sony tätig, seitdem für zahlreiche Agenturen und Unis, Schwerpunkte Living Interfaces und Open Source Entwicklung.
Und da merkt man es auch schon, Design ist ein ziemlich unklar definierter Begriff. Unsere Autorin Anja Krieger hat sich in dieser Woche beim Berliner Design Festival mal umgehört, wie Designer selbst ihre Disziplin beschreiben.
Design ist für mich ein Prozess, der von einer Idee hin zu einem Produkt führt.
Sehr wichtig, weil ich es einfach wichtig finde, sich mit schönen Dingen zu umgeben, weil ich das brauche, um mich wohlzufühlen.
Design ist Ästhetik, Design ist Funktion, Design ist der Produktionsprozess oder muss den einbeziehen.
In der Freizeit ist das schon ein bisschen Hobby auch. Also die Wohnung schön zu designen oder sich mit Designgegenständen zu beschäftigen, ja.
Ich glaube schon, dass gewisse ästhetische Einflüsse, die man so wahrnimmt, sich auch auf einen Lebenswandel auswirken.
Das ist auf der einen Seite ein ästhetisches Gefühl erzeugen und auf der anderen Seite steckt hinter gutem Design immer eine Pointe. Wenn man Witze mag, mag man Design.
Und auch von Reto Wettach wollten wir natürlich wissen, was hinter diesem Begriff Design steckt. Vor der Sendung sprachen wir mit ihm.
Ja, Walter Gropius, einer unserer großen Vordenker in Deutschland, hat ja Design verglichen mit in Fesseln tanzen. Also es ist eine kreative Tätigkeit, es ist durchaus auch emotional, aber es ist halt wirklich eingeschränkt und hat sehr viele Constraints, wie wir im Englischen sagen. Also sei es technischer Art, sei es, was der Auftraggeber will. Natürlich finanzielle Einschränkungen spielen immer eine große Rolle, aber am Ende auch, was der Nutzer kann und will. Also gerade im Interaction Design ist es nicht so, dass alle Nutzer alles gleich verstehen und deswegen sind da die Fesseln auch im Moment noch sehr spannend und eine große Herausforderung für Gestalter.
Beim Design geht es ja auch prinzipiell, könnte man sagen, so um das Verhältnis zwischen Mensch und Technologie. Wie hat sich denn überhaupt der Begriff im Verlauf der letzten Jahre und vor allem so seit der digitalen Ära verändert?
Also erstmal ist die Technologie natürlich völlig unsichtbar geworden. Am Auto, klassischem Auto rede ich jetzt, konnte ich erkennen, aha, da fließt das Benzin rein, da findet dann was weiß ich was statt und konnte es auch selber reparieren. Und das ist natürlich verschwunden. Das Digitale ist alles klein geworden, nicht mehr ablesbar am Objekt selber und dadurch natürlich völlig offen, völlig willkürlich. Und da wird es wirklich wichtig zu verstehen, welche Modelle haben die Menschen im Kopf. Und wie kann ich die bedienen? Wie kann ich diese Erwartungen erfüllen? Wie kann ich ihnen den Weg leiten, sodass sie damit umgehen können, aber auch genug Freiheit haben, auch selbst das zu machen, woran ich noch nicht gedacht habe? Also es ist eine große Herausforderung durch die Digitalisierung unserer Welt.
Wenn das die Leute dann nicht mehr selber reparieren können, oder dann ist das ja auch ein stärkerer Einfluss des Designers, oder?
Das ist sehr richtig. Das ist eine ganz große und sehr aktuelle Diskussion. Dieses Verschließen von Systemen, dieses reines Anbieten von Lösungen, ohne dass ich selber damit arbeiten kann. Und ich denke, dass da eine Rolle des Designs auf uns zukommt, die eher tatsächlich in der Richtung von Tools geht, wo der Designer für die Allgemeinheit, die kreativ tätig sein will, Werkzeuge zur Verfügung stellt. Und gerade in Bezug auf komplizierte Technologien ist es wichtig, dass diese komplizierten Technologien zugänglich gemacht werden.
Kann Design es auch leisten, darüber hinauszugehen, rein funktional und praktisch zu sein? Kann Design auch irritieren und provozieren, ein Eigenleben entwickeln? Wie kann das aussehen?
Es gibt in der jüngsten Vergangenheit eine neue Designbewegung, die heißt Design for Debate, die vor allem Tony Dunn und seine Klasse am Royal College in London so gestartet haben. Die provozieren bewusst, die untersuchen neue Technologien und spinnen die mal weiter, was es heißt, wenn wir jetzt genetisch modifiziertes Essen haben oder was es heißt, wenn wir noch mehr Angst haben, dass unsere Kinder sexuell missbraucht werden, welche Kontrollwerkzeuge könnten wir denn noch erfinden und wollen wir das? Deswegen Design for Debate. Wollen wir das? Wie können wir das verhindern? Wovor haben wir Angst? Was finden wir gut daran? Also wir haben jetzt ein großes Forschungsprojekt, wo es um Interfaces für Energieverbrauchsvisualisierung geht. Wir wollen sozusagen, oder unsere Hypothese ist, dass Menschen ihr Verhalten dann ändern können, wenn sie ihr Verhalten überhaupt mal verstehen und die Folgen ihres Verhaltens.
Aber wie würde denn konkret ein Designobjekt aussehen? Also was ist denn ein konkretes Beispiel, um eben so eine Einstellung zu verändern durch Design?
Da gibt es ja zum Beispiel auch dieses Kreditkartenlesegerät.
Das Kreditkartenlesegerät kam aus der Untersuchung, dass viele Leute sozusagen durch diese Digitalisierung unseres Geldes den Bezug zum Geld verlieren. In Amerika gibt es Untersuchungen, die nachweisen, dass dass die meisten Menschen ihre Kreditkartenschulden um 50% zu gering einschätzen. Also sie haben nicht nur keinen Überblick, sondern sie schätzen es sozusagen auch noch völlig falsch ein. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir müssten es wieder begreifbarer machen. Wir müssen es wirklich wieder haptisch reicher machen. Es hat seine Vorteile, dass wir ohne Geld durch die Gegend rennen können und dass wir jederzeit an unser Geld auch rankommen. Aber es besteht halt eine Gefahr, wenn wir da völlig den Bezug verlieren. Und da haben wir ein Kreditkartenlesegerät gemacht, was je nachdem, wie hoch die Summe ist, immer schwieriger macht, die Karte durchzuziehen. Also wenn ich jetzt mal kurz ein U-Bahn-Ticket bezahle, zack, dann geht es ganz leicht. Wenn ich aber jetzt mir wirklich was Größeres kaufen will, dann muss ich die so richtig durchdrücken.
Und wie setzt sich denn ein Designobjekt durch? Also wie findet da so eine Evolution, so eine Auslese statt?
Tja, das, wenn wir wüssten. Also wir haben einen Prozess, der zum einen von der Skizze, von der ersten Idee wirklich versucht, über Prototypen, über das Involvieren der späteren Nutzer zu verstehen, was eine gute Lösung ist. Aber nachher auf dem Markt, da gibt's das ist ein großes Geheimnis. Da spielt Marketing, da spielt Support, da spielt die Akzeptanz, die Zeit, das Zeitfenster, die Bereitschaft der Gesellschaft. Das sind viele Faktoren, die kenne ich auch noch nicht, leider.
Hilft dabei vielleicht auch dieses Projekt, was Sie an der Potsdamer Fachhochschule gestartet haben, Fritzing, also so eine Art Open Source Website und Software. Kann man da an so einem Beispiel erklären, wie das entsteht und ob sich sowas durchsetzen kann?
Also Fritzing ist tatsächlich in dieser Philosophie der Tools. Wir wollten, dass Elektronik für Laien, für Nicht-Ingenieure zugänglich gemacht wird. Wir wollten den Leuten helfen, Elektronik zu lernen, und wir wollten ihnen helfen, selbstständig elektronische Schaltungen, Musikinstrumente, Installationen und was weiß ich, die kommen auf sehr gute Ideen, zu bauen. Und haben dafür ein Tool entwickelt, das eben eine sehr komplizierte Technologie ohne Vorbildung zugänglich macht. Und es wird mittlerweile sehr intensiv benutzt. Also da haben wir es geschafft, eine Community aufzubauen. Es sind wirklich Tausende, die diese Software runterladen, mit der arbeiten, die selbstständig Projekte damit erstellen und auch mit anderen teilen, sodass das Lernen auch immer weitergeht. Dieses Co-Creation wird das genannt, also gemeinsam zu gestalten, das ist eine Philosophie, die ich sehr stark folge, weil ich wirklich glaube, es ist sehr viel Wissen in den Leuten, für die wir gestalten.
Vielleicht mal ein paar praktische Beispiele. Aus dem Institut heraus sind auch schon musikalische Interfaces entstanden, zum Beispiel ein Musical Painter, den können wir jetzt im Hintergrund schon mal so ein bisschen hören. Mit dem malt man Striche auf ein großes Touchpad und generiert mit diesen Bewegungen dann elektronische Klänge. Oder zum Beispiel Fox in the Box, so ein mausgroßer Würfel als Controller für die Live-Performance von elektronischer Musik. Und zuletzt haben wir in der Entwicklung solcher Sachen, diese ganzen iPad-Instrumente erlebt. Wenn man also wirklich Living Interfaces haben will, das ist ja auch Ihr Punkt, und das wäre bei Musikern gerade angesagt, waren wir nicht beim Theremin vor bald 100 Jahren da irgendwie schon viel weiter?
Das Theremin ist ja so ein Geek-Instrument, was viele begeistert, aber was echt sehr schwer zu spielen ist. Man sagt eigentlich, dass es kaum Menschen je gab, die es wirklich beherrscht haben. Von daher gesehen, ich glaube schon, dass wir eine Verkörperlichung der elektronischen Musik hat eine gewisse Tradition, da gebe ich Ihnen recht. Und ich finde, der Painter ist ein sehr gutes Beispiel, weil da geht es nicht mehr darum, ein Musikstück zu generieren, sondern es geht wirklich nur um die Expression, den Ausdruck. So wie ich pinsel, so wie ich eben aufdrücke und schnell, so wird die Expression ermöglicht. Und das ist ja eigentlich die Meisterschaft eines Musikers, ne?
Okay, also wir haben jetzt verschiedene Beispiele gehabt und verschiedene Konzepte gesehen. Einerseits ist es wichtig, Zugriff zu Werkzeugen zu haben, am besten Open Source, um Innovation zu ermöglichen. Gleichzeitig haben wir gesagt, dass Geräte immer näher zum Menschen kommen, haben wir auch drüber gesprochen. Wo kann es denn hingehen, wenn wir mal so einen Ausblick wagen? Wie sehen Interfaces der Zukunft aus? Kann man überhaupt so einen Ausblick wagen?
Also ich finde im Moment sehr spannend, dass eigentlich alle Alltagsobjekte plötzlich digital werden. Also im Auto ist ein Netzwerk an Technologie, das ist, damit hat man früher eine ganze Firma betreiben können. Wir haben in unseren Möbeln, in unseren Häusern, Sensoren, dieses grüne, also gerade ökologische Häuser werden ja immer technischer auch. Ich denke mir, dass das ein sehr spannender Bereich ist, dieses Internet der Dinge. Wie leben wir mit Technologie zusammen? Wie machen wir das transparent? Wo wird unsere Privatsphäre gefährdet? Wie können wir dann das sichtbar machen? Wie erlauben wir Leute überhaupt in so einer Welt der Internet der Dinge noch eine Privatsphäre zu haben? Da sind viele spannende Gestaltungsaufgaben. Auf der anderen Seite sehe ich noch einen ganz großen Bereich wirklich des Lernens. Wir müssen weiterhin lernen als Menschheit und wie können Interfaces einem da helfen, zu verstehen, wie politische Prozesse sind, wie wirtschaftliche Systeme funktionieren, wie ich da selber aktiv eine Rolle spielen kann. Diese Fragen haben für mich auch sehr viel mit Interface Design zu tun und da denke ich mir, haben wir auch eine große gesellschaftliche Verantwortung, weiter den mündigen Bürger überhaupt zu ermöglichen.
Vielen Dank, Reto Wettach von der FH Potsdam. Nachhören können Sie das Gespräch im Netz und zwar auf dem digital intuitiv designten Interface namens breitband.deradio.de.
Musik finden Sie mit Link in unserer Playlist unter breitband.deradio.de. Backyard Bird, hörbar live eingespielt von Jonas Gorke und seinem Partner vom Panorama Groove Express. Heute Abend werden die beiden Münchner solche Sounds machen bei der Abschlussparty zum International Design Festival in Berlin.
Und neben all den Partys, Talks, Labs und anderen Veranstaltungen gibt es bei diesem internationalen Treffen der Designszene natürlich auch eine große Ausstellung. Und genau da hat sich unsere Kollegin Anja Krieger umgesehen und herausgefunden, was die Designwelt sonst noch so zu bieten hat.
Flughafen Tempelhof am Donnerstagnachmittag. Eine Vielzahl unterschiedlicher, kleiner und großer Gegenstände füllt die zwei großen Hallen des alten Hangars. Möbel, Kleidung, Accessoires und Installationen. Aus einer kleinen Nische kommt ein summendes Geräusch. Fünf transparente Behälter aus Plexiglas, die mit Wasser gefüllt sind, stehen an der Wand. In jedem der Aquarien schwimmt einsam ein kleiner Goldfisch. Bernardo Vercelli aus Rom hat die Klanginstallation mitkonzipiert.
Wir hören hier ein unendliches Konzert, das allein durch fünf Goldfische orchestriert wird. Wenn sie in ihren Behältern hoch oder runter schwimmen, spielen sie ganz physisch das Musikinstrument, das wir ihnen zugeteilt haben. Die Installation ist also halb menschlich, halb natürlich. Wir entscheiden, wann sie spielen, und sie entscheiden, wie sie spielen.
We decide when they play and they decide how to play.
Vercelli hat die Bewegung der Fische digitalisiert. Wenn das Licht in einem der Behälter angeht, zeichnet die Kamera davor die Schwimmhöhe der Fische auf. Ein Computer übersetzt die Daten in elektronische Musik. Auf der anderen Seite des Raums lockt der große gelbe 3D-Drucker des Designers Dirk van der Kooi neugierige Besucher an. Sein Roboterarm trägt heiße Kunststoffpaste aus gehäckseltem Plastik auf ein Blech auf. In wenigen Stunden wird das recycelte Innenleben eines alten Kühlschranks so zu einem Stuhl mit eigenwilliger Oberfläche.
Am Anfang stand für mich das Ornament, das der dicke Faden aus heißem Plastik erzeugt. Ich mag, dass der ganze Stuhl aus einem ununterbrochenen Faden entsteht. Der Prozess hat noch viele weitere Vorteile. Wir können Massenproduktion damit wieder flexibler machen. Als Designer habe ich oft das Problem, dass ich Entwürfe nicht mehr ändern kann, weil Gussformen für die Firmen extrem teuer sind. Aber mit dieser Technik geht das.
Endless hat Dirk van der Kooi seine Arbeit genannt. Dem holländischen Designer geht es nicht nur um sein Produkt an sich, sondern auch um eine Veränderung des Produktionsprozesses. Das ist einer der Trends, die Architektin Elisabeth Sicchiaridi im Design derzeit beobachtet.
Also was man sieht im letzten Jahr, aber auch im jetzigen Design Mai Festival, ist, dass bestimmte Themen, die jetzt sehr, sehr relevant werden in dem gesellschaftlichen Diskurs, den Design sehr stark beeinflussen. Design wird im System der gesellschaftlichen Interaktion und Produktion gesehen.
Eines der Themen, denen man auf dem Designfestival immer wieder begegnet, ist die Idee, Produktionswissen zu teilen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Im Hangar stehen Workshop-Tische bereit. Dort tüfteln Aussteller zusammen mit Besuchern an neuen Materialien, nähen Dekorationsobjekte aus Stoffresten und probieren aus, wie man Pilzkulturen für die Hausapotheke züchten kann. Mit Blick auf das Material ist Recycling das große Thema. Eines der Projekte hat aus alten Lederjacken Teppiche gemacht, die wie Seegras aussehen. Dahinter steht das Prinzip Cradle to Cradle. Ein Produkt soll von der Wiege bis zur Wiege, vom Entwurf bis zur Wiederverwendung durchdacht werden. Auch beim Flickerlteppich des Leipziger Designers Stefan Hölldobler geht es um ökologische Nachhaltigkeit.
Es kommt von dem Flickenteppich aus Österreich. Und die haben ja damals Stoffreste und Kleiderreste wiederverwertet und dann zu optisch ansprechenden Teppichen verflochten. Und wir machen das Gleiche mit digitalen Müll, wie wir ihn nennen. Dafür haben wir die Fotoplattform Flickr, die sicherlich jeder kennt, benutzt, und um den Energieverbrauch, der im Internet ja stattfindet, zu visualisieren in einem Produkt, haben wir einen Flickr-Teppich daraus gemacht. Das sind 3.500 Fotos, die auf eine Fläche Filz aufgedruckt werden und somit eine ganze Minute an Aktivität im Internet visualisieren.